Watchlist. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
Na aber Hallöchen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Watchlist, der immer noch Serienpodcast mit immer noch Comedian und Synchronsprecher Marcel Mann. Hallöchen.
Grüß dich.
Und immer noch der Moderatorin Mona. Mona!
Das bin ich selber. Und zusammen sind wir Mona und Marcel. Aber eigentlich, wenn die Eltern nicht gucken, sind wir auch Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Menschen, die Pfirsicheistee aus dem Tetrapack auf ihrem gekachelten Couchtisch umgeworfen haben.
Oh oh, sprichst du da aus Erfahrung?
We don't feel hate. We just feel sorry.
Schön, da sind wir ja wieder am aktuellen Busen der Zeit hängen geblieben, würde ich sagen. Natürlich entschuldigen wir uns erstmal, dass letztes Woche ausgefallen ist. Da müssen wir uns also entschuldigen an der Stelle, aber wir sind einfach busy as fuck und da passt es dann einfach auch manchmal nicht mehr rein.
Ich war, oder, auf Kur.
Ja, wir waren auf Mutter-Kind-Kur zusammen und deswegen...
Die Bindung ist jetzt auch viel besser wieder. Gut, danke, dass ihr gefragt habt.
Man hört es, glaube ich, auch einfach so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Dafür haben wir uns heute ein Schmuckkästchen an Serie rausgesucht, ja, dass du uns heute präsentieren wirst, nicht wahr, Marcel?
Mensch, welche Überraschung. Ich habe eine Serie geguckt, Leute, haltet euch fest, jetzt geht's richtig, die wilde Fahrt geht richtig los. Wir sprechen heute über eine, mit wir meine ich natürlich mich, mit mir und euch spreche ich heute
auch, ja,
über eine Serie, die heißt Halston. Halston, da denkt man sich auch, okay, also die neue Serie mit Ewan McGregor thematisiert die Karriere des amerikanischen Modeschöpfers Halston Frohwick im New York der 70er und 80er Jahre. Ja, auch wenn die Mode, ich sag mal so, zugunsten von dem Skandal hier und da, ein Party und einem Intrigen in den Hundegrund tritt, wird also deutlich, warum der Designer...
Es ist noch früh, Leute, es ist noch früh für uns.
Warum der Designer so einflussreich war, das wird man dann schon feststellen. Ja, wirklich, passt mal
aber
auf.
Aber ich habe den Namen noch nie gehört.
Ja.
Ist das jetzt wieder eine große Bildungslücke?
Nein,
oder?
Und in der Serie wird klar, warum du den Namen noch nicht gehört hast, weil der Halston ist vielleicht auch totgegangen. Okay.
Ach so, ja.
Und irgendwann dachte ich, was ist das, eine fiktive Serie? Nee, da kommt Polo Ralph Lauren, wie meine Mutter sagen würde, kommt davor. Und Tommy Hilfiger. Und die kommen da auch vor als, wie nennt man das, Reminiszenz an die aktuelle modische Zeit, die wir da bearbeiten. Ja. Und es ist mal wieder eine Ryan Murphy-Serie.
Ja. Ah.
Seit Unterzeichnung seines Rekorddeals mit Netflix beteiligt sich Ryan Murphy ja wirklich also an Dutzenden von aufregenden neuen Filmen und TV-Serien, die bei Netflix erschienen sind, zum Beispiel The Politician, Hollywood, Rachel, The Boys of the Band und The Brom. Und sein neuestes Werk heißt halt Halston und ist eine, würde ich sagen, eine durchaus extravagante fünfteilige Miniserie, die den spektakulären Aufstieg und Fall des ikonischen amerikanischen Designers, geboren als Roy Halston Frohwick, dramatisiert. So.
Ah.
Und die spielt so ein bisschen im heruntergekommenen, düsteren New York der 70er und 80er und begleitet ihn bei seinen bescheideneren Anfängen bis zu ersten Erfolgen und natürlich kreativen Krisen. Und der ein oder andere Nacht im Studio 54 mit illustren Freundinnen und Kolleginnen wie Liza Minnelli und der Schmuckdesignerin Elsa Peretti. Und diese Frau ist erst dieses Jahr gestorben.
Ach so.
Ja.
Siehst du mal.
Und
hab ich aber auch nicht mitgekriegt.
Ich habe die Menschen immer gegoogelt. Also Liza Minnelli kannte ich. Aber ansonsten, die habe ich auch gegoogelt. Ich bin halt jetzt nicht so im Schmuckdesign, Tiffany Circle involviert. Von daher war mir das jetzt nicht auf meinen, wie heißt das, UNO-Karten notiert.
Ganz genau, so heißt das. So, und dann gucken wir doch an dieser Stelle auch mal in den Trailer rein. Wir hören natürlich in diesen Trailer rein. Vielleicht lerne ich es bei der 200. Folge oder sowas, lerne ich es,
so,
dass wir
nicht
in den Trailer reingucken.
Muss wieder auf Kur. Gewaltbaden.
Dann hören wir natürlich in den Trailer rein und ich muss sagen, der ist ganz schön spannend. Achtung, los geht's.
Ich habe eine Vision.
Ich werde das Image der amerikanischen Mode verändern. Was wir machen müssen, ist eine Handschrift zu finden. Das würde mich verleiten, eine umwerfende Frau anzusehen und zu denken. Das ist ein Holsten. Ich war mein ganzes Leben lang Außenseiter. Bis ich eines Tages auf alles geschissen habe.
Meine Frau hält sie für ein Genie. Ich finde, das ist ein gefährliches Wort. Fängt man an, sich als Genie zu bezeichnen, hört man auf zu wachsen.
Holsten für ihr heute. Holsten für ihren Alltag. Holsten für ihre Welt.
Holsten, hör mir zu. Du bist von falschen Dingen besessen.
Ich habe zwei Dinge, die sie nie haben werden. Mein Talent und meinen Namen. Du hast die Kontrolle verloren. Hier ist mein Angebot. Sie verpissen sich. Und sie verpissen sich. Hast du je das Gefühl, dass alles, was du hast, im Nu verschwinden könnte?
Oder düster. Ich finde ganz düster schon und spannend und ganz so, oh, oh, oh. Da
ich weiß, wie es ausgeht. Erzähl mir nichts. Ich weiß, wie die Sendung ausgeht. Ja, und diese Serie, die basiert auf der Biografie, die keiner von uns gelesen hat, Simply Holsten von Stephen Gaines aus dem Jahre 91 und begleitet halt die Karriere von besagtem Holston von seiner kreativen Pillbox-Kreation. Das ist der Pillbox-Hut, den Jackie Kennedy 1961 bei John F. Kennedys Amtseinführung trug. Damit wurde er nämlich berühmt bekannt mit diesem Hut. Bis hin zu seiner Jagd nach Geld, also finanziellen Mitteln für seine Firma. Während er sich davon verabschiedet hat, nur Hüte zu gestalten und ins Damenmodegeschäft einstieg.
Ja.
Und bald hat er auch schon eine Boutique eröffnet auf der Madison Avenue.
Wirklich.
Und experimentierte mit Ultrasuit. Also einem Stoff, einer Kunstfaser und kleidete einige der glamourösesten Frauen New York Cities ein. Und am Ende ging er eine Partnerschaft mit Norton Simon Industries ein. Das ist ein Konglomerat an Großindustriellen, die ihn finanziert haben und brachte ein Parfum mit einem von Peretti entworfenen tropfenförmigen Flakon heraus. Bevor er sich durch Drogenmissbrauch, schlechte Laune und fragwürdige Geschäftsbeziehungen und Entscheidungen in den Ruin trieb. Also,
oh no, ja, wie es halt so ist. Ne? Kennen wir doch
nicht alle.
Unsere
fragwürdigen, erst haben wir montags einen tropfenförmigen Flakon erfunden.
Ganz
und dann
genau.
Donnerstags haben wir es schon wieder verkokst und gesagt, klar,
alles vorbei.
Wir steigen jetzt in Bratwürste ein, was soll schon passieren?
So schnell kann es gehen, das ist doch wie es ist. Das Leben kommt dazwischen.
Karriere ist nur einmal im Jahr. Ja, und jetzt pass mal auf. Ich habe viel gelernt in dieser Serie, weil im Jahr 1968, das ist sozusagen der Peak dieser Serie, als das Unternehmen Holsten Limited die Modebühne betritt, gibt es jedoch noch keine Marken, sondern halt nur diese Haute-Couture-Häuser wie Chanel, Yves Saint Laurent, sozusagen unbezahlbare Kleidung für den Laufsteg und dann halt was so dazwischen ist, also was einfach so Mode für jeden und aber nicht
Stange.
So die Marken, wo man sagt, das ist so das mittlere Segment, wenn man sich mal was gönnt, aber sich es auch leisten kann.
Okay.
Und jetzt befinden sich halt die großen Impulsgeber unter diesen Modeschöpfern wie jetzt Chanel und Yves Saint Laurent nicht in New York, sondern halt in Paris. An der Seine. Und ein junger Modist, das finde ich anstatt Designer, kann man auch mal sagen, Modist aus Indiana, sollte halt diese, ich nenne es mal Machtgefüge, auf den Kopf stellen und wie erfolgreich und wie einflussreich er damit wurde, beweist halt diese Netflix-Serie namens Holsten mit Ewan McGregor. Und Ewan McGregor, wir kennen ihn vielleicht noch aus Moulin Rouge oder aus anderen Serien und Filmen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Trainspotting. Und der spielt diesen Modedesigner, ich würde mal sagen, schon recht homosexuell.
Ja, sag ich's mal auch so. Im Trailer, aber gut. Im Trailer, den habe ich, also gut, finde ich. Das ist richtig, richtig gut.
Ich gehe mal davon aus, es basiert halt auf Holstens wahrer Stimme, denn die wird auch thematisiert in dieser Serie. Jetzt hat jedoch der deutsche Synchronsprecher glücklicherweise nicht diesen Weg eingeschlagen und hat das die ganze Zeit so gesprochen. Ich bin sehr dankbar, sondern er hat es gesprochen, wie halt Ewan McGregor für uns Deutsche klingt. Und das fand ich auch sehr gut, weil durch die Bewegungen, durch das Design, man kriegt schon, also man kriegt Wind davon, in welche Richtung die Reise, an welches Ufer es geht. Und wirklich Holsten, wie Ewan McGregor als Hauptdarsteller seinen eigenen Namen immer wieder genussvoll aufbläht.
Schön.
Lebte ein wirklich so glamouröses Leben, wie so Liberace und so. Ein, wie man ihn früher nannte, Junggeselle. Und alle wussten, was damit gemeint war.
Ja, ja.
Und das Geile ist, der beendet dann halt so einen langen Tag in seinem verspiegelten Studio, in seinem Glaspalast mit dem grandiosen Namen Olympic Tower in New York. Da war sein, am Ende sein Büro. Mit den langen Nächten im Studio 55. Da zählten halt auch Liza Minnelli zu seinen Freunden und Andy Warhol und gehörte zu seiner Party-Clique.
Der Squad einfach, so ein schönes Squad. Also er ist quasi direkt von seinem Designstudio ab ins Studio 54 gegangen und dann ging es weiter sozusagen.
Er fing ja auch seine Tage immer erst gegen 16 Uhr an. Von daher war für ihn After Work eigentlich Mittagspause, wenn man mal ehrlich ist. Und Bianca Jagger trug auch Holsten, das war ja sozusagen die erste Frau von Mick Jagger, die ist auch ein Supermodel gewesen in der Zeit. Und Angelica Houston war auch anwesend, die kennt man ja als Morticia bei der Addams Family, also die Mutter. Und das ein oder andere Callboychen besuchte den Designer in seinem minimalistisch eingerichteten Townhouse an der Upper East Side. Aber allen voran, jetzt kommt's, der venezolanische Künstler namens Victor Hugo, der ein bisschen Temperament hatte und ein Geltungsdrang und eine Drogensucht. Also,
naja, geht ja einher, alles zusammen oft.
Und, wirklich, und diese Rolle wird in dieser Serie so als Katalysator für Holstens Untergang dargestellt. Es ist wirklich ein Feuerwerk und ein Pulverfass. Es ist faszinierend. In einer Szene versucht nämlich Holsten vergeblich mit Liza Minnelli zu telefonieren, als die Verbindung immer wieder durch ein verzerrtes Geräusch gestört wird, wird er echt wütend, das Problem. Jetzt kommt's, das habe ich noch nie gehört. Ein großzügiges Häufchen Koks, das sich unter der Sprechmuschel angesammelt hat, sorgt dafür, dass die Kabel angefressen wurden und damit keine gute Verbindung mehr aufgebaut werden konnte. Denn beim vielen Schnupfen am Telefon ist eben immer wieder ein bisschen was herabgerieselt und dann in die Sprechmuschel rein. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, weil wir ja mit Handys telefonieren. Aber so ein Telefon, so eine Wählscheibe, so ring, ring,
das hat
halt diese Muschel. Und das ist so, irgendwann sagt jemand, ja, du kokst einfach zu viel und wir haben unser Budget aufgebraucht und er hat auch ein Budget für Orchideen wegen Inspiration. Und es ist aber echt unterhaltsam, weil es geht um Drogen, es geht um Sex, es geht um Wutanfälle und heiße Kartoffeln mit Kaviar, die sich Holsten von Manhattan aus ins Ferienhaus nach Long Island einfliegen lässt.
Na klar.
Und bei der Darstellung von Qualen, Exzessen und Verfehlungen gehen die Serienmacher, ich sag's mal nicht subtil vor, so würde ich es mal ausdrücken. Es ist aber vor allem Ewan McGregors Performance zu verdanken, dass das Ganze jetzt nicht zu Karikatur einer hysterischen Designer-Diva verkommt.
Okay.
Weil, deswegen glaube ich, dass Holsten halt so war. Es ist sehr schlüssig, wie er ihn spielt. Man denkt sich nur, oh, was ist das für ein Mensch? Das ist halt wie Kaisers neue Kleider. Der lebt in seiner eigenen Blase und alle sind irgendwie von ihm abhängig auch. Deswegen erlaubt er sich natürlich Dinge und ist so ein bisschen ein Ekel. So.
Ja. Verstehe.
Und er ist halt
es klingt wieder so Genie- und Wahnsinnmäßig, oder? Ein bisschen.
Das ist so eine Mischung aus Biestigkeit und Verletzlichkeit. Und es ist halt ein komplexer Charakter vermutlich. Es gibt auch Rückblenden zu seiner Kindheit. Er kam aus einfachen Verhältnissen. Der Vater hat die Mutter geschlagen. Und um die Mutter aufzuheitern, hat er hier halt Hüte gebastelt auch. Und dann wurde er einer der wichtigsten Hutdesigner der 60er und später, noch mehr. Natürlich gibt es viel Partys, Skandale, Intrigen und Mode ist so, das läuft so nebenher, aber man lernt das ein oder andere über so, ich sag mal, Schnitte und alles. Zeitgeist. Mhm. Er kam halt nach New York, um sich neu zu erfinden. Das hat er getan. Am Ende erschuf er nicht nur sich selbst, sondern halt auch so Trenchcoats und Rollkragen. Und dieses Bild, dass man das trägt, kombiniert mit einer Zigarette zwischen den eleganten, gespreizten Fingern und einer riesigen Sonnenbrille. Das ist halt so eine Vision amerikanischer Luxusmode in den 70er und 80er Jahren. Und ich habe mir gedacht, wer könnte besser über Luxusmode sprechen der 70er und 80er Jahre als Mona? Deswegen übergebe ich jetzt an dich. Jetzt kommt Monas Modeblog.
Ja, endlich bin ich auch unter die Blogger gegangen. Eine Dekade zu spät, aber egal. Aber ein Modeblog als Podcast, das ist, glaube ich, schon wieder modern, oder? Das ist schon wieder Zeitgeist. Warum erschuf er eine neue Version von amerikanischer Luxusmode? Naja, bisher war es so, dass amerikanische Hersteller eher so Kostüme und Kleider nach französischem Vorbild entwickelten. Also von der Struktur her war das alles eher so ein bisschen steif. So, Halston stellte dem jetzt locker sitzende, formlose Schnitte entgegen, luftig, leicht, frei, dynamisch. Luftige Kleider mit so Neckholderträgern zum Beispiel, aber auch geschmeidige Kaschmir-Ensembles, fließende Roben aus Chiffon. Also einfach so was ganz Freies, Neues. Und die waren wie fast alle Halston-Entwürfe quasi ohne BH, sollten die getragen werden. Und wurden von Models, Achtung, aller Hautfarben vorgeführt, also Diversity. Huch. Und das hat sich zu jener Zeit wirklich nur die Großen getraut, also Yves Saint Laurent zum Beispiel in Paris auf den Laufstehen getraut. Und er macht das also quasi auch. Oft hielt bei diesen Roben nur eine einzige Naht quasi alles zusammen, sodass es fast aussah, als trage man nichts als ein kunstvoll geknotetes Seidentuch um den Körper. Also ich finde, das hat diese Art von so irgendwie luftig, locker Freiheit, Mode, so das so ein bisschen aufzubrechen, diese Starre und irgendwie das so zu tragen. Hört sich jetzt so an und sah dann auch so aus oder wirkte ein bisschen so, als wäre das eher simpel gewesen. Innen waren diese Designs aber natürlich kompliziert und komplex konstruiert, weil die mussten ja halten und trotzdem irgendwie alles verdecken und das nur mit einer Naht und trotzdem irgendwie luftig leicht aussehen. Und in einem Fall war das sogar so komplex, dass die Schauspielerin Ally McGraw bei einem Slipdress, das sie eigentlich zu ihrer Promotion-Tour ihres neuen Films Love Story tragen wollte, einfach nicht verstanden hat, wie das richtig sitzt, ja, wie man da überhaupt reinkommt. Kennt, glaube ich, auch jede Frau. Gerade wenn das so hinten irgendwie nochmal über Kreuz eigentlich sein soll und vorne wieder so. Und dann schlüpft man da rein und alles ist falsch. Ja, und zum Ärger des Designers hat sie dann einfach einen ganz anderen Look gewählt, weil sie einfach nicht verstanden hat, wie dieses Kleid funktioniert. So, und dann kommen wir zu besagten Ultra-Suits, was du schon gesagt hast, mit Halstons Blusenkleidern und Jacken aus diesem Stoff. Konnte das einem dann nicht passieren, weil auf der anderen Seite hat er nämlich da eindeutig mehr auf Tragbarkeit und Komfort gesetzt. Und das extrem weiche, so ein bisschen an Wildlehner erinnernde Material, Synthetikmaterial, vermittelt dabei also Eleganz. Ja, die industriellen Gattinnen natürlich von Manhattan total toll fanden. Aber es ist auch sexy. Es ist sexy, es ist bequem, es verleiht Freiheit, sagt Halston auch in der Serie zu New Yorker Society Lady Bay Paley, die dann sofort eins von diesen Ultrasuit-Kleidern in mehreren Farben gleich bestellt. Kennen wir Frauen auch, wenn einmal was geil ist, gerade Jeans, in mehreren Farben. Und dafür sorgt sie, damit sorgt sie, dass diese Erfindung auch zum Bestseller wird natürlich, ne? Die Influencer von damals. Und dann folgt die Teilnahme an der inzwischen legendären Modenshow Battle of Versailles. Eine Show im Schloss Versailles. Und bei dem 1973 französische und amerikanische Designer quasi wie so eine Art gegeneinander in einem Contest angetreten sind. Und das zementierte quasi Halstons Status als der neue US-Superstar, der mit diesen Europas Modeeliten und Modehäusern mit den Großen mithalten konnte. Ja, weil er eben dieses visionäre Gespür irgendwie hatte. Und das inspirierte ihn nicht nur zu Entwürfen, die eigentlich zu einem freieren Frauenbild der 70er Jahre beigetragen haben. Es prägte auch die Art und Weise, wie er eben als Unternehmer agierte und operierte, ist ja klar. Also, ne, der ist halt ein Künstler und das merkt man dann auch in seinen Geschäften. Und auch Nicht-Mode-Fans dürften es deswegen spannend finden, zu sehen in dieser Serie diesen Aufbau einer Modemarke einfach, wie das erzählt wird und wie sie heute selbstverständlich, aber damals völlig unüblich war, dass Halston eben auch, wie du schon gesagt hast, auf einmal Koffer entwirft und Sonnenbrillen und Teppiche und Interior ist ja bei uns auch. Und dann kommt Schmuck dazu und dann hat er Uniform für Flugzeugbesatzungen. Und die Girl Scout Pfadfinderinnen hat er auch noch, ne, erfunden und Millionen gemacht. Und dann eben mit einem Parfum, das vor allem durch diesen tropfenförmigen Flakon begeistert und entworfen wurde von Horstens bester Freundin. Elsa Peretti, die eben auch begnadete Tiffany-Designerin war. Das finde ich ganz lustig, weil bei heute, also bei uns ist es ja wirklich einfach gang und gäbe, ne? Dann macht Lena Gerke ihre eigene Modelinie, dann macht sie aber noch Interior und dann macht sie noch Tapeten und so, weißt du? Oder auch Sängerinnen, die Parfums auf einmal machen und dann noch eine Schmuckkollektion. Und das hat er eben dann auch gemacht, war damals aber groundbreaking.
Naja, ich würde.
Ich finde ja auch, wir sollten jetzt Merch machen und auch ein bisschen Schmuck, Marcel.
Danke fürs Gespräch. ich würde ihn jetzt nicht unbedingt mit Lena Gerke vergleichen, weil er war ja wirklich daran beteiligt. Ich würde ihn eher so mit Guido Maria Kretschmer vergleichen.
Ja, der macht das auch.
Also sozusagen, es gibt Parallelen zu beiden. Am Anfang muss man sich beweisen und macht richtig tolle Sachen und am Ende macht man jeden Scheiß, weil man denkt, ach, das Geld nehme ich auch noch mit. So, ja. Dass man plötzlich überall noch seine Finger mit drin hat und das Ganze ein Riesenunternehmen ist und man begleitet den Weg halt von ihm. Also der Erfolg, den er hatte zu der Zeit, finanzierte halt seinen opulenten Lifestyle als Designer dann auch. Und in dieser Serie ist das super schick inszeniert mit so einem Studio voller Orchideen und wirklich kirschroten Möbeln. Da kommst du in einen Raum und es ist alles rot, wie in so einem Musikvideostudio. Das, ja.
Geil.
Und es gibt halt wirklich viele Szenen in Holstens berühmten, im Mid-Century-Stil, also 50er Jahre, gestalteten Townhouse, das heute dem Designer Tom Ford gehört. Und
ach Quatsch.
Er erfreute die Manager des Norton Simmons Incorporated Konzerns, dem Holsten sein Unternehmen sowie die Rechte an seinem Namen verkauft hatte. Weil er brauchte irgendwann Geld. Also Holsten er war ein unangenehmer Mensch in gewisser Weise, aber er war halt auch ein Genie. Aber dieses Genie, dem gingen irgendwann auch die finanziellen Mittel aus, weil sich halt der Markt verändert hat. Du siehst richtig, der hat jetzt nicht, der war kein Idiot, sondern manchmal muss man schneller agieren. Und ein halbes Jahr in der Modewelt kann schon viel bedeuten, dass jemand einfach dann in dem Moment schneller war. Wie jetzt irgendwie Tommy Hilfiger oder so. Dass der, oder es gibt einfach dann Modehäuser, die werden da genannt, die kennen wir heute noch. Und er hat jetzt halt sozusagen seine Marke verkauft. Er hat es weiter sozusagen betrieben, aber die Rechte daran hat jetzt plötzlich diese Kette. Und das sollte sich halt auf lange Sicht als super tragischer Fehler erweisen, weil die Geschäfte Mitte der 80er nicht mehr so gut liefen. Und der Designer halt echt arbeitsmüde wurde und natürlich auch persönliche Streitereien mit seinem Geliebten Victor Hugo, ich weiß genau, es ist eine geile Rolle, der aufbrausend ist und im Schatten steht und eigentlich, ich dachte wirklich immer, das sei wie so ein Stricher und jetzt am Ende war das aber irgendwie auch ein Künstler. Oder Elsa Peretti, mit der hat er sich auch wirklich komplett zerstritten und sich immer mehr mit Drogen betäubt. Und dann hat er eine Kooperation gemacht mit der Modekette JCPenney. Ich würde sie mal vergleichen mit, C&A. So. Und das war visionär, es war ein visionärer Schritt. Der hat spätere Trends vorweggenommen. Sollte auch Geld bringen, aber natürlich, der Name ist dann nicht mehr so exklusiv.
Ja. Ja.
Und die edleren Modehändler wie Bergdorf Goodman, das ist sozusagen wie das KDW ein bisschen. Also es ist so, so ein Department Store. Ich weiß gar nicht, wie das halt, ein Kaufhaus halt so.
Ja.
Auch mitten in New York, denen schmeckte natürlich diese Verbindung jetzt zu JCPenney nicht, die so ein bisschen...
Das so ein bisschen verramscht.
Ja, genau, verramscht. Und dann haben die halt die Marke, also seine Marke, aus dem Sortiment genommen. Und ich habe gerade noch mal geguckt, Ultrasuit ist eigentlich ein Mikrofaserstoff. Das heißt, heute wird man das erkennen als Mikrofaser, weil die Oberfläche, du hast ja Putzlappen, die sind so, und du hast gewisse Pflegeprodukte, die sind Mikrofaser. Es gibt diese Abschminksachen, Mikrofaser. Klamotten hat man gar nicht mehr so sehr. Sehr Funktionsklamotten haben mittlerweile Mikrofaser, die besonders irgendwie schützen sollen vor Wind, Wetter und Regen und so. Aber die Mode verändert sich. Es hat die Optik ein bisschen von Wildleder, wird aber nicht nass. Deswegen haben die das... erfunden. Da gibt's, also man lernt ganz viel über Mode, über den Zeitgeist, über Freundschaften und über Geschäftsbeziehungen und sowas. Das war interessant zu sehen, dass es halt echt, die haben sich, das war jetzt nicht übertrieben super gay und nur Party. Ja. Es gibt eine Szene, die ist mit Liza Minnelli in einem Nachtclub, die war so geil. Die Schauspielerin, die Liza Minnelli spielt, ist on point. Das ist, und dann singt die ihren Song Liza ja. with a Z. It's Liza ja. with a Z, not Lisa with an S. It's Z, not Z. Das, das ist ein super geiler Song. Und zwischendurch lernt man, ach so, das ist Lizenzgeschäft. So, ach, aha. Und hier gibt es eine Anprobe. Und da gibt es einen Test von Material. Und da gibt es Meeting, wo es darum geht, wer hat welche Rechte und verkaufen wir das jetzt an Asien. Und
ja, cool, also so hinter die Kulissen mal gucken, was das überhaupt alles da dranhängt an so einer Modekette.
Das ist aber halt super viel Drama auch dabei. Also das nimmt sich so, das hält sich so die Waage. Weil die Marke Halston, also das ist, ich sag's mal so, wir fokussieren uns halt auf den Höhepunkt und die persönlichen Dramen und das Verlust des Unternehmens und Namens und damit halt auch seine kreative Identität. Das geht alles verloren, als Nordman Simmons Inc., denen ja Halston gehört, die Marke 1984 an den Playtex International Konzern verkauft.
Aha.
Und die neuen Chefs dulden halt die Exzesse und die horrenden finanziellen Ausgaben für das komische Leben von Halston nicht mehr so und schmeißen ihn dann am Ende raus. Und im wahren Leben wechselte das Haus ein paar Mal den Besitzer. Ein Versuch Halston, die Rechte an seinen Namen zurückzukaufen, scheiterte. Und 1990 starb er an Hautkrebs, das war die offizielle Version. Inoffiziell war, er starb an Hautkrebs infolge einer HIV-Infektion.
Ah, okay, verstehe.
Und die Serie endet vor seinem Tod als Tragödie um einen Designer, würde ich es mal nennen, der halt am Konflikt zwischen Kunst und Kommerz zerbricht, der unfassbar viel Geld verdient, akquiriert, umsetzt, Leute mitverdienen, aber dafür halt den höchsten Preis überhaupt bezahlt.
Ja.
Und es ist so eine Art Geschichte, die sich oft, finde ich, in der Modewelt, wenn man da mal recherchiert, wiederholt hat.
Mhm.
Es sind halt, diese Designer sind schon Visionäre und erfinden Dinge, das haben wir ja auch bei der Teufel trägt Prada gelernt, die erfinden Kreationen, die irgendwann Monate später am Grabbeltisch landen und plötzlich eine gewisse Farbe, die vorher nicht relevant war, überall zu sehen ist in den Fußgängerzonen.
Ja.
Und das ist, man sieht, was ein Haufen Arbeit das ist und wie viele Leute dahinter stecken. Und es ist aber auch irgendwie traurig. Im Grunde, am Ende ist es traurig, aber es ist eine sehr unterhaltsame Serie, die ich, geile Musik, geile Kostüme natürlich, coole Szenenbilder, wie heißt das? Szenenbild war cool. Ja. Oh Gott, es ist 12 Uhr und ich klinge echt schon, als hätte ich das genommen, was Halston den Boden seiner Ernährungspyramide nennt.
Ja. Cool, also wie gesagt, ich finde auch, der Trailer macht Lust, wenn man natürlich auf Mode steht, aber ich glaube auch so, einfach mal zu sehen, wie sowas funktioniert, sich auch so ein Imperium aufzubauen, so wie getrieben der auch ist und wie kreativ und dass das alles so raus muss und so und dann natürlich auch in sämtlichen Art und Weisen, finde ich sehr schön, finde ich, ist was auf jeden Fall für mich. Und das gibt's jetzt bei Netflix, oder?
Netflix, Halston, 5 Folgen mit einer Lauflänge von 50 Minuten circa. Ich vergebe 4 von 5 mundgeblasenen Parfumflakons.
In Tropfenform natürlich, nicht zu
vergessen. Ja, da gibt es eine richtige Diskussion, warum das nicht geht. So.
Oh, okay. Das war ein Insider ja quasi schon zu der Serie.
Man sieht aber Insider. Auch Glasbläser sieht man.
Sexy.
Naja, ich würde es als interessant sexy. Bis kurios bezeichnen.
Aha. Gut, dazu könnt ihr euch jetzt angucken auf Netflix. Ihr könnt uns natürlich aber auch abonnieren und zwar auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Da klickt ihr einfach auf Folgen und dann müsst ihr da stehen, folgst du und dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Ihr könnt natürlich alle Folgen nachhören. Die sind ja alle immer schön brav da und eine neue Folge kommt dann wieder Mittwoch und ihr könnt uns währenddessen, wenn ihr schon sagt, ich habe alle Folgen nachgehört, ich möchte noch mehr Mona und Marcel, dann könnt ihr uns natürlich bei Instagram folgen, Marcel Mann und Moderatorin Mona. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns dann Mittwoch wieder, ne, ihr kleinen Zuckerhütchen.
Gut, ich habe dazu jetzt nichts mehr zu sagen, außer auf Wiederhörnchen, ihr kleinen Zuckerhütchen. Ich habe eine Verabschiedung, das lassen wir hören, einfach in Zukunft auf. Einfach abrupt mitten im Satz auf.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.